herzlich willkommen zu Go Global, Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Sohrab Mohammad, Mitgründer von Reishunger. Reishunger ist eine gebootstrappte E-Commerce-Marke aus Bremen, die Reis von der Beilage zum Mittelpunkt der Küche machen will. Mit Premium-Reissorten, Zutaten und eigenem Zubehör. Sohrab erzählt mir, wie aus einem Telefonat zwischen zwei Wirtschaftsingenieuren eine Marke mit rund 80 Mitarbeitern und einem eigenen Fulfillment-Center wurde, komplett ohne Investoren. Es geht um die Anfänge an der Uni Bremen, einen Auftritt in der Höhle der Löwen, den Aufbau einer globalen Lieferkette von italienischen Reisbauern bis zum chinesischen Reiskocherhersteller und darum, warum Reis in Deutschland immer noch unterschätzt wird. Außerdem verrät Sohrab, wie Reishunger mit bis zu 50 neuen Produkten pro Jahr wachsen will und welche Märkte als nächstes auf der Liste stehen. Los geht's. Hallo Sohrab, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön.
Ich freue mich riesig aufs Gespräch. Wir sind heute hier im Büro von Reishunger. Mhm. Reishunger war mir ein Begriff, ist so ein bisschen viele Jahre so als eine heiße Startup-Story aus Bremen gehandelt worden. Inzwischen seid ihr erwachsen geworden. Der Begriff Startup trifft es nicht mehr so wirklich, wenn ich hier so rumschaue und wenn ich schau, wie lange ihr schon am Markt seid, wie groß ihr inzwischen geworden seid. Ist Startup nicht mehr so wirklich der richtige Ausdruck? Oder nimmst du noch häufig den Begriff in den Mund, wenn du das Unternehmen beschreibst?
Ich mache es nicht mehr, aber ich höre natürlich immer wieder, dass es andere machen. Mhm. Und ich verstehe auch, warum, weil Startup natürlich jetzt auch irgendwie synonym verwendet wird für Firmen, die vielleicht irgendwie einen modernen Ansatz haben oder so. Mhm. Auch wenn sie gar nicht mehr vor kurzem gestartet sind. Ich selber sage immer eher sowas wie junger Mittelständler oder Grown-up.
Mittelständler ist auch mal, das klingt auch ein bisschen so wie alte Schule, ja. Und so ein bisschen deutsch und so ein,
ja,
bisschen irgendwie,
aber das mag
Schwabenländle.
Ich. Ja, das mag ich irgendwie.
Aha. Ja, schön, schön, schön. Aber das Label Erfolgsstory aus Bremen, das ziehst du noch gerne an.
Ja, also klar, warum nicht? Sehr gerne, ich bin da immer sehr dankbar für. Ich sehe das natürlich, also ich würde mich natürlich jetzt selber so niemals beschreiben, aber weil ich wahrscheinlich auch irgendwie so die Arbeit und das Durchhaltevermögen, was dahinter stand, irgendwie natürlich irgendwie so im Blick habe und natürlich auch die ganzen Probleme und Herausforderungen sehe, für die wir tagtäglich stehen. Deswegen ist Erfolg immer so eine Sache, die lasse ich mir gerne sagen, aber die würde ich jetzt so über mich selber nicht sagen.
Mhm. Trotzdem ist ein Erfolg, das darf ich sagen vielleicht. Rückblickend, die Gründungsstory finde ich spannend, weil heutzutage, wenn man das Thema Startup hört, wenn man das Thema E-Commerce hört, denkt man sofort an Risikokapital und an irgendwelchen Gründer, die ganz, ganz schnell wachsen wollen und irgendwie riesengroß hinaus wollen und schnell expandieren wollen, was ganz Großes aufzubauen. Mhm. Eure Story ist ein klein bisschen anders. Mhm. Du und dein Gründer habt euch kennengelernt an der Uni, hier in Bremen.
Genau, an der Uni Bremen.
An der Uni Bremen. Ja. Eigentlich wäre der Pfad gewesen, ihr seid beide Wirtschaftsingenieure. Ja. Normalerweise wäre der Pfad gewesen, dass ihr bei Airbus landet oder, genau, bei Mercedes oder eine, genau, traditionelle Ingenieurslaufbahn sozusagen, ja, so einschlagt oder bei McKinsey.
Ja, absolut.
Wäre die andere Option gewesen.
Ja.
Ihr habt damals bewusst gesagt, nee, wir wollen was ganz anderes. Was muss man nochmal mit zurück in so diese Denke damals, als ihr zusammen gewohnt habt in einer WG oder wie war das?
Nee, das haben
so
wir nicht. Aber. Das haben wir nicht. Torben und ich, wir haben uns immer gut verstanden, aber wir hatten auch immer die nötige, sag ich mal, freundschaftliche Distanz zueinander, dass wir auch relativ schnell irgendwie so auf diesen Business-Trip dann irgendwie zusammengekommen sind. Das gelang mir oder das wäre mir sicherlich mit anderen Freunden, mit denen ich, sag mal, tiefer verbunden bundelt war, nicht so einfach gelungen, deswegen war das schon mal perfekt, dass wir da eine gewisse, eine gute Freundschaft hatten, aber auch eine gewisse Distanz immer zueinander hatten. Wir sagen immer, wir konnten über die gleichen Dinge lachen und fanden die gleichen Dinge doof, so. Mhm. Und das war irgendwie eine gute Basis, um miteinander irgendwie zu was zu starten. Und damals muss man sich vorstellen, wir haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wir waren beide im gleichen Semester, beide so um die 26, 27 Jahre alt. Hing da irgendwie Tag ein, Tag aus in der Uni und sind dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das zustande gekommen ist, irgendwann so aufeinander aufmerksam geworden, dass wir beide gründungsinteressiert sind. Also ich fand es immer spannend, weil ich immer dachte, boah, so eine Konzernkarriere oder so eine Firmenkarriere, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und Torben dachte das Gleiche und irgendwann mal bei irgendeinem random Gespräch wahrscheinlich kam das irgendwie so irgendwie auf. Und dann sind wir irgendwie dran geblieben, haben tausend Ideen miteinander immer wieder mal besprochen, so hey Torben, lass mal irgendwie in die Mensa gehen, ein bisschen quatschen und so. Mhm. Und haben alle möglichen Ideen durchgesprochen. Da waren, keine Ahnung, Dienstleistungsideen dabei, da war zum Beispiel die Idee dabei, weil ich war damals im Auslandssemester in Paris und in Paris bzw. in Frankreich gab es eine riesen Auswahl an so Molkeprodukten, also von irgendwelchen Milchshakes, die da rumstanden und so. Also ganz viele Alternativen zu dem, was wir in Deutschland nur unter Müllermilch irgendwie kennen. Ja. Aber so in gesund oder besser und mehr Geschmack, Bio und so. Und dann, das war zum Beispiel so eine Idee, so einen Joghurtdrink auf den Markt zu bringen und so. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, oh Gott, nee, das funktioniert nicht. Die Lieferketten, die dahinter stehen, also diese Kühlketten, die du beachten musst und so, das ist zu kompliziert. Nicht trivial, ja. Richtig. Und deswegen sind wir aber dran geblieben und dann hat es aber tatsächlich gar nicht gefunkt. Also der Groschen ist nicht gefallen, als wir noch an der Uni waren, sondern erst danach. Also ich bin dann nach München gegangen, habe bei einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten.
Okay.
Und Torben ist hier in der Region geblieben und hat dann damals seine Diplomarbeit mit Kraft Foods gemacht, also auch im Lebensmittelbereich. Und wir haben dann relativ schnell beide festgestellt, dass wir wahrscheinlich nicht glücklich werden an den Stationen, wo wir da gelandet sind, und haben uns dann sozusagen gegenseitig angerufen und meinen so, ey komm, jetzt müssen wir wirklich was gründen. Aha. So. Und in einem dieser Brainstorming-Sessions meinte Torben zu mir, Sorab, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Hintergrund, meine Eltern sind aus dem Iran und ich meinte, wie aus der Pistole geschossen, Reis.
Ja.
So, und dann saßen wir da und haben uns kurz angeschwiegen, also am Telefon waren wir und dann, ja, das ist irgendwie eine geile Idee, oder? Ja, keine Ahnung, warum eigentlich? Ja, eigentlich gibt es ja Reis, ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwie nicht den Reis in der Qualität, wie ich den von zu Hause kenne und so. Ja, lass mal tiefer reingehen. Und dann haben wir eine Recherche angestellt, so ein bisschen tiefer reingegangen und haben dann irgendwann festgestellt, ja, das ist das perfekte Produkt für uns, weil es ist sehr dankbar, also es ist trocken, es ist haltbar, also im Handling sehr dankbar auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bietet es die perfekten Parameter, um das auch im E-Commerce-Bereich überhaupt anbieten zu können, weil es so viele verschiedene Sorten und Anwendungsbereiche gibt. Und das war der Moment, wo die Idee zu Reishunger geboren wurde.
Aber auch damals wahrscheinlich schon die Idee, gleich ins Premium-Segment zu gehen, also anspruchsvolle, gut gesourcete, qualitativ hochwertige Reissorten beispielsweise.
Genau.
Also, weil die Deutschen sind eher gewohnt, keine Ahnung, Onkel Benz aus dem Kochbeutel, das ist so ein bisschen Standard deutsche Kost sozusagen.
Und dadurch, dass ich diese Erfahrung hatte von zu Hause, dass ich wusste, was Reis kann, und dass Reis eben nicht nur eine Beilage ist, sondern tatsächlich auch zum Star des Esstisches werden kann, weil man muss sich vorstellen, im Iran oder wenn meine Mutter kocht, dann ist es so, es ist nicht unüblich, dass zum Beispiel 3 bis 4 große Platten mit Reis serviert werden. Und jede Platte sieht anders aus. Also die eine ist so gelblich mit Safran und Berberitzen, die andere ist grünlich, weil da Kräuter reingemischt sind mit Knoblauch und so weiter und so fort. Und jeder Reis passt dann auch zu einem anderen Gericht. Also zum Beispiel den Safranreis, den würde man benutzen klassisch für Kebab. Den grünen Kräuterreis würde man klassisch verwenden für Fisch und so weiter und so fort. Das heißt, im Iran und in vielen anderen asiatischen Ländern ist Reis einfach so das Lebensmittel, was auf dem Tisch auch richtig sozusagen im Mittelpunkt steht. Und dieses Bewusstsein mal in die Köpfe des deutschen Küchenhaushaltes zu bringen, das war und ist bis heute eine unserer Missionen.
Ich glaube, eine andere Sache, die da vielleicht eine Rolle auch gespielt hat oder auch ein bisschen euren Erfolg so ein bisschen unterstützt hat oder die ganze Welle so ein bisschen mit vorangetrieben hat, ist die Tatsache, dass das Spektrum an Restaurants beispielsweise, an Cuisine, die auf Reis setzen, wie vietnamesische Restaurants beispielsweise. Die gab es ja, keine Ahnung, vor 20 Jahren gab es hier kein einziges vietnamesisches Restaurant wahrscheinlich in Bremen. Also in den letzten 5 bis 10 Jahren ist es wirklich gekommen, thailändische Restaurants, alle möglichen Arten von Middle Eastern Restaurants und so weiter, wo der Reis noch eine große Rolle spielt. Mit anderen Worten, hat sich das Verhältnis des Durchschnittsdeutschen zum Reis im Laufe der Jahre verändert, sichtbar?
Ich denke, das ist auf jeden Fall passiert durch organische gesellschaftliche Entwicklungen. Aber letztens hat jemand was Tolles gesagt zu uns. Er meinte zu Torben, also meinem Mitgründer und mir, meinte, ihr habt in den letzten 15 Jahren richtig viel für Reis in Deutschland getan. Und das fand ich eine coole Aussage, weil das war ja von Anfang an sozusagen unsere Vision, dass wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich das Bewusstsein oder das Verständnis von Reis in der deutschen oder europäischen Küche verändern. Und dass wir sozusagen Teil davon sind, dass das passiert ist, ist ein sehr schönes Kompliment auf jeden Fall.
Ja. Nochmal zurück zur Gründung damals. Und ich hatte auch schon angedeutet, dass viele, die in ähnlicher Position wie ihr gewesen wären, damals irgendwie schon drüber nachgedacht haben, wie kriegen wir Risikokapital? Wie können wir irgendwie VCs hier reinholen? Ja. Weil da muss man richtig Geld reinstecken, um diese große Vision, die ihr habt, sozusagen den Reich salonfähig zu machen, beziehungsweise aufs nächste Level zu hieven, nochmal eine richtig große Aufgabe ist. Ihr seid einen anderen Weg gegangen. Ihr seid gebootstrapped.
Ja.
Bis heute?
Bis heute.
Erklär kurz, wie seid ihr rangegangen? Habt ihr irgendwie einen kleinen Kredit aufgenommen bei der Sparkasse Bremen oder wie
geht das? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also wir sind damals gestartet und wir, das Erste, was wir gemacht haben, ist unsere gesamten Ersparnisse, die wir hatten, einfach in die Firma gepackt. Ja, das waren so ein paar tausend das, Euro.
Was du bei der Werbeagentur auf die Seite legen konntest.
So, genau, so ein paar tausend Euro seitens Torben, paar tausend Euro seitens mir und dann haben wir sozusagen damit erstmal so die Basics gemacht, ne? Haben uns einen Schreibtisch gekauft und Schreibtischstühle und Laptops irgendwie und so weiter und so fort. Und dann ging es natürlich darum, dass wir dann irgendwann auch so ein bisschen skalieren mussten. Das heißt, wir mussten so ein bisschen schauen, dass wir auch Waren bekommen und haben dann auch mal mit einschlägigen Banken darüber gesprochen, ob wir dann vielleicht so ein paar Kreditlinien bekommen können und so. Und das ging dann einfach von klein auf los, dass das möglich war. Aber das Spannende. Was
schon mal eine positive Nachricht ist. Ne? Ich hatte jetzt gedacht, dass eine Sparkasse oder eine Bank in Bremen sagt: Ja, komm, Jungs, das ist alles sehr schön romantisch, was ihr da vorhabt. Ja. Reis irgendwie ganz groß zu machen in Deutschland. Aber wer seid ihr denn bitte? Ihr habt keine Erfahrung, ihr kommt gerade aus der Uni und.
Solche Gespräche haben wir auch geführt.
Ja, ja, wäre ich jetzt von ausgegangen, dass das so die Standardantwort gewesen wäre.
Natürlich,
ne?
Solche Gespräche haben wir auch geführt und das lief auch nicht alles so super glatt sofort durch und so. Wir mussten schon ein paar Mal anklopfen, ein paar Wendungen nehmen, ein paar mehr Leuten sprechen und vielleicht auch mal hier und da irgendwie größere Überzeugungsarbeit mit einer guten Vision oder mit einem guten Businessplan irgendwie machen. Aber wir haben uns irgendwie so durchgewurstelt. Ja, das ging irgendwie gut, dass wir das geschafft haben, die ersten Umsätze oder zu zeigen, dass wir erste Umsätze auch schreiben können, ohne sehr viel Geld zu haben. Und das war dann wahrscheinlich auch der Kicker für Bankenpartner und auch für Lieferanten, die dann vielleicht sich darauf eingestellt haben, dass sie uns längere Zahlungsfristen und so weiter geben, dass wir das ernst meinen und dass wir das auch wirklich unbedingt wollen. So. Mhm. Und das ging dann irgendwie, aber ich kann dir gar nicht konkret sagen, wie. Das ist dann einfach entstanden. Genau. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, natürlich sind die allermeisten auch in unserer Branche, also dieses E-Commerce, Food-E-Commerce, sind einen anderen Weg gegangen. Die sind von Anfang an, haben da auf VCs und auf Angels und auf Investoren gesetzt, die direkt natürlich auch Anteile eingesammelt haben, um Teil der Firma zu sein und so. Und das war aber nie der Weg für Torben und für mich. Allein aus dem Grund, dass wir da einfach nicht so eine Lust drauf hatten. Wir konnten das nicht so richtig einschätzen.
Hattet ihr Angst davor, dass dann zu viel Einfluss genommen wird, dass ihr abhängig werdet? Oder
ja,
ist es so, dass ihr gar nicht diese riesengroße Vision habt, das riesengroße Geld zu machen mit irgendeinem großen Exit?
Doch, also wir, also teilweise, es war so, dass wir schon eine große Vision hatten. Wir wollten auf jeden Fall groß werden. Und ich kann mich auch noch sehr genau an Momente erinnern, wo wir dann ja irgendwelche Präsis hatten vor Leuten. Zum Beispiel waren wir Teil der Wirtschaftsförderung Bremen. Da haben wir so dieses Brutprogramm gemacht. Das war auch ganz cool. Und da weiß ich noch, saßen wir dann vor den damaligen Verantwortlichen am Ende unseres Brutprogramms und sollten quasi vorstellen, was wir bisher erreicht haben und was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen. Dadurch, dass wir schon während des Brutprogramms angefangen haben mit unserem Business, konnten wir relativ viel am Ende des Brutprogramms auch vorweisen, konnten zeigen, hey, guck mal, die und die Umsätze haben wir bis dann und dann schon gemacht und das ist die Vision für die nächsten 2 Jahre. Und ich weiß noch, da stand so eine Zahl von, wir wollen in den nächsten 2 Jahren einen Umsatz von 2 Millionen machen. Mhm. Und da haben die Leute uns angeguckt, wirklich, das weiß ich noch, also nicht alle, aber da waren 1, 2 Leute bei, die meinten so, wie wollt ihr das denn schaffen? Das ist ja unmöglich. Nur mit Reis im Internet, wie soll das denn gehen und so? Also wir hatten schon Visionen, wir waren sehr ambitioniert, das auf jeden Fall. Aber das war nicht der Grund, warum wir nicht mit Finanzinvestoren arbeiten wollten. Das war tatsächlich eher, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, das war so ein Gefühl, eine Intuition, dass das nicht gut zu uns passt. Mhm. Wahrscheinlich, weil Torben und ich relativ freiheitsliebend sind. Das war auch einer der Gründe, warum wir überhaupt gegründet haben. Und dass wir gerne die Dinge so entscheiden, auch im Detail, so wie wir es gerne machen wollen würden. So, und wir dachten damals, dass Investoren uns da überall reinfuschen werden, uns Druck machen werden und so, was wahrscheinlich stimmt. Aber ich weiß natürlich auch inzwischen nach 15 Jahren und vielen Bekannten und Freunden, die den anderen Weg gegangen sind, dass es nicht unbedingt so sein muss. Ne? Also ich, damit will ich sagen, der Investorenweg ist nicht unbedingt ein schlechter Weg. Es ist ein anderer Weg.
Ja, vor allem, ich meine, das klingt jetzt im Nachhinein so alles so sehr, sehr prinzipientreu und sehr, sehr linientreu, dass ihr so gedacht habt und so ein bisschen romantisch. Aber das hätte euch auch zum Fallstrick werden können.
Ja,
weil,
hätte.
Genau,
hätte.
Weil beispielsweise prinzipiell solche Dinge ablehnen und sagen, wir müssen... Das A und O ist, dass wir unsere Unabhängigkeit bewahren. Mhm. Und dann fährst du das Ding vor die Wand, weil du halt in, Moment, in richtigen Momenten nicht investieren kannst. Du hast das Geld nicht, du kannst nicht schnell genug wachsen.
Na klar, ja. Deswegen ist das auch gar kein Judgment, so nach dem Motto, ey, liebe Gründer da draußen, ihr müsst auf jeden Fall bootstrappen, das ist viel, viel besser im Gegensatz zu Investoren. Nee, das ist so nicht. Es muss einfach zu einem selber passen. Ich kenne super viele Leute, die diese großen Ambitionen haben, riesige Firmen aufzubauen und dann zu exiten und also und da bietet es sich natürlich viel mehr an, direkt mit Leuten zu sprechen, die vielleicht diese Dinge schon gemacht haben und das sind in der Regel Investoren. So. Dadurch, dass wir zwar Ambitionen hatten, größer zu werden, aber gerne in unserem eigenen Tempo und gerne mit unseren Ideen, haben wir das intuitiv irgendwie abgelehnt.
Nichtsdestotrotz seid ihr damals 2016 bei Höhle der Löwen aufgeschlagen
ja.
und habt da präsentiert und wolltet aber Investoren da reinnehmen. Hättet ihr jemanden wie, keine Ahnung, wer war da, Frank Thelen, überzeugen wollen, hättet ihr damit reingenommen. Das war damals aber dann eine der Optionen, oder?
Naja, ich sag mal so, in erster
Linie... Oder war es mehr die Publicity? Die
In erster Linie wussten wir, dass die Höhle der Löwen ein riesengroßes Publikum bedient. Ja? Mhm. Und in zweiter Linie dachten wir, du, wenn irgendjemand uns ein geiles Angebot macht, dann soll er gerne mit an Bord kommen, aber gerne zu unseren Konditionen. So. Und deswegen haben Torben und ich uns von vornherein sehr genau überlegt, was wir anbieten wollen. Frank Thelen ist dann damals ja auch darauf eingegangen und hat uns quasi, ich weiß nicht, die Hälfte oder sogar nur 25% dieses Angebotes gegeben. Geben wollen. Und dann haben wir halt abgelehnt und sind nicht zusammengekommen. So. Von daher kann man sagen, dass wir uns unserer Linie relativ treu geblieben sind.
Aber das hat damals nochmal so ein Turbo gezündet, also hat euch
ja,
zumindest bekannter gemacht.
Die Höhle der Löwen war für uns der größte, sagen wir, Marketing-Schachzug oder PR-Schachzug der Unternehmensgeschichte zum damaligen Zeitpunkt. Aha. Das war gigantisch für uns. Ne? Das war die dritte Staffel. Damals waren die Zahlen auch noch ganz andere, als sie heute sind.
Ich kann sagen, ich glaube, damals war auch die Hochphase. Ne?
Absolut.
Das Fernsehen sogar auch noch, ne?
Ja,
also das Fernsehen gucken und solche Formate zu schauen.
Ja, ja, 3,5 Millionen Zuschauer, Primetime. Mit einer irgendwie dreiminütigen Home-Story vorneweg und so. Das war perfekt, das war richtig geil. Und die waren ja auch, also die Höhle der Löwen war ja vor kurzem auch wieder hier. Vor 3-4 Monaten haben die so ein Check-in.
Follow-up oder was?
So ein Follow-up mit uns gemacht, genau. So, hey, was ist eigentlich aus Reißhunger geworden?
Ja.
Super geil. Also auch tolle Leute, die dahinter stecken und so. Die machen das echt cool und die machen das richtig mit Leidenschaft. Und die waren auch glaubhaft angetan von dem, was wir geschafft haben in den letzten 8 Jahren oder 9 Jahren nach der letzten Höhle der Löwen hier weiter aufzubauen. Ja,
ja, dann erzähl doch mal, was ist denn aus euch geworden? Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit gesprochen.
Ja.
Jetzt haben wir 2026. Beschreib mal, wie ihr heutzutage aufgestellt seid. Also mal, wie viele Leute seid ihr heute?
Also wir sind so um die 80 Mitarbeiter. Davon sind so 30 Mitarbeiter im Lager, 50 Mitarbeiter im Office.
Und immer noch alle hier in Bremen, wo wir heute sitzen.
Jein, also wir haben uns in den letzten Jahren ein bisschen mehr remote aufgestellt, sodass wir die Möglichkeit haben, mit unterschiedlichen Experten oder unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Regionen der Welt, hätte ich fast gesagt, irgendwie zu kooperieren. Die meisten sind aber trotzdem in Bremen. Die sitzen hier und unser Lager, wir nennen es Lager, eigentlich ist es mehr ein Fulfillment Center, also teilt sich auf in 2 Bereiche. Der erste Bereich ist eine Abfüllung. Dort steht eine vollautomatisierte Abfüllmaschine, die den Reis abfüllt. Das ist allerdings der kleinere Part des Lagers. Der größere Part des Lagers ist unser Fulfillment Center, wo wir in, wir sagen, Prime-Geschwindigkeit in der Lage sind, bis zu 10.000 Paketen am Tag zu packen und relativ stark digitalisiert rauszusenden, also zu picken und zu packen und an DHL, DPD und wie sie nicht alle heißen, zu übergeben. Und das Office, was so Luftlinie 200 Meter entfernt ist vom Lager, wo wir ja hier heute auch sitzen, hat die ganz klassischen E-Commerce-lastigen Abteilungen. Also wir denken in Einkauf, in Produktentwicklung, in Marketing, also vor allem Webshop-Marketing, Sales, IT, Qualität und so weiter und so fort.
Und ich gucke jetzt mal so ein bisschen rum. Ich habe, wenn ich hier so mal schaue, ich sehe inzwischen nicht nur Packungen mit Reis, darüber seid ihr hinausgewachsen, sondern hier sind auch Reiskocher und alle möglichen elektrischen Geräte zu sehen. Wie sieht heute aktuell 2026 euer Produktportfolio aus?
Mhm. Produktportfolio sieht so aus, dass wir heute das Gesamtspektrum des Reis anbieten. So. Also wir sagen, wir denken in sogenannten Produktkreisen. Der innerste Kreis, also der Kern, ist der Reis. Ist ja auch klar. Also alleine unser Markenname sagt das ja schon, mit Reishunger. Dann ist der erste Kreis um den Reiskreis herum. Dort befinden sich die ganzen Zutatenprodukte, wie zum Beispiel Currypasten und Kokossoßen. Also alles Mögliche, was sozusagen zum Reis gehört. Wir lassen uns hier gerne inspirieren oder leiten von dem Leitgedanken Asian-Inspired Cuisine. Darum geht's bei uns. Das heißt, wir haben uns quasi weiterentwickelt von einem reinen Reislieferanten zu einem asiatisch inspirierten Hersteller oder einer Marke. Und der äußerste Kreis ist das, was du gerade angesprochen hast, Produkte, also Zubehörprodukte, die zum Reis passen. Wie zum Beispiel Reiskocher zur Zubereitung von Reis oder Bowls oder Geschirr zum Servieren von Reis, bis hin zu irgendwelchen Reisgläsern, wo du deinen Reis perfekt aufbewahren kannst, aber auch so richtige Nerd-Produkte, ja, also zum Beispiel so etwas wie eine Hangiri-Schüssel. Weißt du, was eine Hangiri-Schüssel ist?
Nee.
Okay.
Reiswaschschüssel oder nicht?
Nee, eine Reiswaschschüssel
gibt es auch. Das haben wir auch schon gesehen hier.
Ja, genau, auch interessantes Nischenprodukt. Eine Hangiri ist ein japanisches Produkt. Es ist quasi so eine große Holzschüssel und dort wird der zubereitete Reis reingefüllt und ausgebreitet, dann mit den entsprechenden Zutaten angereichert und dann auskühlen lassen in dieser Schüssel, weil...
Da habe ich sie schon mal gesehen zumindest.
Ja, genau.
In irgendwelchen YouTube-Videos,
exakt,
irgendwelchen Tutorials.
Exakt, exakt, weil Sushi-Reis muss Raumtemperatur haben und darf und sollte auch eine gewisse Konsistenz haben. Und das kriegt man am allerbesten hin mit einer sogenannten Hangiri-Schüssel, die bis zu 200, 300 Euro kostet. Worauf ich hinaus will.
Typisch japanisch, ne? So mit handcrafted, mit sehr, sehr viel.
Exakt. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man an Reis denkt, denkt man erstmal nur an dieses eine weiße Korn, so. Und dann geht man ein bisschen tiefer rein und dann merkt man, oh je, da gibt es ja tausende verschiedene Reissorten, die sich in Geschmack, Form und Farbe unterscheiden. Und dann geht man noch tiefer und merkt, da gibt es ja unendlich viele Zubehörprodukte, wie zum Beispiel diese Hangiri-Schüssel. Und spätestens dann versteht man, warum es eine Reismarke geben muss, die sich um all diese Produkte dreht.
Ja.
Und deswegen sind wir da.
Du hast eben ein wichtiges Stichwort genannt, auf das man eingehen möchte, und zwar asiatisch inspiriert. Also alles geht so ein bisschen in asiatische Richtung. Mhm. Aber Reis spielt auch in anderen Regionen,
ja.
Mexiko beispielsweise, Lateinamerika, ja. Karibik und so eine riesengroße Rolle.
Absolut.
Das ist auch ein Trend, der kommt. Mexikanisches Essen geht ja auch in diese Richtung, dass man da so Gewürzmischungen oder was weiß ich.
Auf jeden Fall. Deswegen sagen wir auch nicht Asian Cuisine, sondern Asian Inspired Cuisine.
Asian-inspired, okay.
Genau, das
wichtige Stichwort.
Richtig, weil das ist sozusagen ein Leitgedanke, dass natürlich in der asiatischen Welt, vor allem natürlich südostasiatischen Welt, das sieht man allein schon an den Zahlen, dort wird bis zu 100 Kilogramm Reis pro Person pro Jahr konsumiert. In Deutschland sind wir gerade mal so bei 6 Kilogramm.
Ne? Ist das denn zumindest steigend?
Es ist steigend, ja, es ist steigend.
Woran ihr ja euren ganz kleinen Anteil habt.
Scheinbar.
Sehr gut.
Allein daran sieht man schon, dass die größten Innovationen aus dem Reisbereich wahrscheinlich aus dem asiatischen Raum kommen. Deswegen ist dieser Raum natürlich für uns eine große Inspirationsquelle. Aber Reis, wie du es gerade schon gesagt hast, spielt natürlich auch in anderen Regionen dieser Welt eine große Rolle und da schauen wir natürlich auch hin. Also Südamerika, klar, ist ein Thema, aber auch Europa. Ja? Mhm. Also in Italien, da liegt das größte Reisanbaugebiet Europas, das wissen die wenigsten, um Mailand herum. Und alleine dort, ne, allein das Thema Risotto. Ne? Oder Paella in Spanien.
Richtig, ja.
Oder Milchreis in Deutschland, ganz ehrlich. Ja? Das sind auch Inspirationsquellen für uns, die wir uns ganz genau anschauen und uns inspirieren lassen, um unser Produktportfolio zu erweitern.
Ja, mega spannend. Als ihr am Scheideweg wart, aus reinem Reis auszubrechen und euch weiter, also das Produktportfolio weiter aufzustellen und dann wirklich auch in Richtung Reiskocher gegangen seid. Mhm. Das ist nochmal eine wichtige Entscheidung, weil das ist ein ganz, ganz anderes Business. Im Sourcing-Bereich beispielsweise, ja. Qualität, sich alle solche Dinge, Design, nehmen uns mal mit so zu der Entscheidung, wie das damals kam und wie ihr das entschieden habt. Und gab es da auch so ein paar Momente, wo ihr dacht, oh, ist das überhaupt der richtige Weg gewesen?
Ja.
Wie war das?
Also eins kann ich vorweg sagen, den Gedanken, ob das der richtige Weg für uns war oder nicht, den hatten wir tatsächlich keine einzige Sekunde. Mhm. Der wurde uns nur von außen immer gespiegelt. Mhm. So nach dem Motto, hä?
Wie von mir jetzt gerade.
Ja, also sogar noch kritischer. Also so nach dem Motto, hä, seid ihr jetzt eine Lebensmittelfirma oder seid ihr eine Non-Food-Firma? Was seid ihr denn? Mhm. Und unsere Antwort darauf ist immer, wir sind beides und wir können auch beides. Mhm. Und der Grund dafür ist visionsgetrieben. Unsere Vision ist, dass Reis in der Küche eine größere Rolle spielt. Das bedeutet faktisch, dass jeder zwei Dinge beachten muss. Das eine ist, der Reis, den er oder sie kauft, der muss hochqualitativ sein. Das bieten wir an, das versuchen wir zu sein, hochqualitative Reisprodukte zu verkaufen. Aber das andere, die andere Seite der Medaille ist, diese Reisprodukte auch verarbeiten zu können in der Küche. Das ist nämlich eine ganz eigene Challenge, ne? Also du kannst das beste Korn der Welt haben, kannst es trotzdem...
Kann man einiges falsch machen, habe ich selbst schon erlebt.
So, und deswegen ist das Anbieten eines Reiskochers und anderer Produkte, die die Herstellung von Reis unterstützen, für uns Teil der Vision. So, und deswegen macht das, glaube ich, auch, also businessseitig macht das Sinn, aber auch markentechnisch macht das Sinn. Also wir merken schon, dass wir auch durchaus authentisch als beides wahrgenommen werden. Also Leute finden unsere Foodprodukte nice, die finden es cool, die finden es lecker, aber die nehmen uns auch durchaus ab, dass wir echte Kompetenz haben bei elektronischen Produkten. Und so ist es auch. Wir haben das gelernt über die letzten 15 Jahre, beides zu beherrschen.
Mhm. Lass uns mal das Thema Lieferketten sprechen. Vielleicht mit den elektrischen Geräten angefangen. Mhm. Die macht ihr ja nicht selber. Die macht ihr im Auftrag, werden die gefertigt von euch.
Genau.
Erklär mal ganz kurz, wie das Ganze stattfindet, wie ihr da vorgegangen seid, wo die heute hergestellt werden, wie ihr da Einfluss aufs Design nehmt und so weiter.
Ganz am Anfang hatten wir das nicht, dass wir das sozusagen unter Reißhunger vermarktet haben, sondern tatsächlich ganz am Anfang, das muss im Jahr 2013 oder so gewesen sein, da waren wir ein reiner Verkäufer von anderen Marken, von anderen Reiskocherprodukten, weil wir uns das damals selber nicht zugetraut haben, tatsächlich. Wir wussten es nicht besser. Wir dachten, hey, wir sind doch hier die Reisfirma und wir müssen uns auf Food konzentrieren und so. Und deswegen haben wir das damals über andere Marken gemacht. Dann haben wir aber irgendwann festgestellt, nicht nur, weil wir da selber drauf gekommen sind, sondern tatsächlich, weil wir auch angesprochen wurden, so nach dem Motto, hey, wieso macht ihr eigentlich nicht eure eigenen Reiskocher und so, dass wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und dann sind wir nach China geflogen, haben uns verschiedene Hersteller angeschaut, sind auf Messen gegangen, haben da irgendwie Leute kennengelernt und so und haben dann irgendwann Partner kennengelernt, mit denen wir schon mal den ersten Schritt gemacht haben, gesagt haben, hey, da ist ein Produkt, das hast du in deinem Sortiment und du bietest sozusagen eine White-Label-Lösung an, sodass wir da quasi Reißhunger draufschreiben können und das als unser eigenes Produkt vermarkten können. Und ab dem Zeitpunkt sind wir immer tiefer in die Supply Chain eingedrungen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen Farben selbst gestalten bzw. Variieren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Programmierung des Reiskochers eingreifen. Jetzt wollen wir ein bisschen ins Design eingreifen. Also es ist immer tiefer gegangen, sodass wir heute eine Handvoll verschiedener Hersteller haben, die unterschiedliche Reiskocher für uns herstellen und auch nach unseren Vorgaben herstellen. Der nächste Schritt wäre, irgendwann eine eigene Reiskocherfirma aufzubauen, also Fabrik aufzubauen. Dem Punkt bin ich ehrlich gesagt gedanklich noch nicht, aber mal gucken, was kommt.
Ja, und heute ist es immer noch eine Mischung aus irgendwie externen Geräten und eigengebrandeten Marken oder ist es jetzt inzwischen nur noch Reißhunger gebrandete Reiskocher?
Gute Frage, wir waren eine ganze Zeit lang, haben wir nur noch Reißhunger gebrandete Produkte verkauft. Inzwischen haben wir uns wieder ein bisschen geöffnet. Also sowohl im Food-Bereich als auch im Non-Food-Bereich. Allerdings nur für Marken, von denen wir oder Produkte, von denen wir das Gefühl haben, die sind was ganz Besonderes. Mhm. Weil wir gerade bei Reiskochern sind, wir sind aktuell der exklusive Vertrieb, Online-Vertrieb für Tsuyurushi-Reiskocher. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger, ich glaube, der liegt um die 400 Euro, also ein absolutes Nischen-High-End-Produkt einer japanischen Firma. Die sind weltweit bekannt, die haben auch einen gewissen Kultstatus so und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit denen zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das gleiche machen wir auch auf Food-Ebene, wenn wir das Gefühl haben, da ist eine Firma, die sind brandingseitig richtig nice, die Leute, die dahinter stehen, sind cool und es passt perfekt zu unserem Portfolio, dann nehmen wir die gerne sozusagen mit auf und vermarkten sie als Reißhunger und Friends. Mhm.
Wenn ich jetzt mal so an den typischen Käufer von diesen High-End-Reiskochern denke, jetzt mal deine Familie mit Migrationshintergrund und wo Reis auch eine Tradition hat und besonders wertvoll betrachtet wird, habt ihr einen Reiskocher zu Hause? Das wird normalerweise im Topf gemacht, so traditionell, oder nicht?
Ja, jeder Iraner, zumindest der Generation meiner Eltern, hat mindestens einen Reiskocher bei sich stehen, der nur dann ausgepackt wird, wenn Besuch kommt und man mehr Reis braucht. Okay. Aber den Reis, den man sozusagen tagtäglich verzehrt oder zubereitet, der wird auf jeden Fall nur im Kochtopf gemacht. Weil das ist tatsächlich am Ende des Tages auch die beste Methode, um den Reis perfekt hinzukriegen. Da kann der Reiskocher unterstützen, aber der kann nicht das gleiche Ergebnis liefern.
Selbst wenn er 400 Euro kostet.
Selbst wenn er 400 Euro kostet.
Das ist nochmal eine ehrliche Aussage von dir.
Ja, ist so. Aber man muss ja immer so ein bisschen Aufwand gegen Ergebnis messen. Und ich persönlich habe tatsächlich nicht die Zeit und auch nicht die Muße, mich dahin zu stellen und für eine halbe bis eine Stunde den Reis zu kochen. Weil das ist, also im Kochtopf, ne? Weil du musst dir das so vorstellen, es funktioniert eben nicht so, dass du den Reis reingibst, dann Wasser reingibst und dann weggehst und dann wiederkommst und dann ist der Reis fertig. Sondern wenn du es richtig perfekt machen willst, dann nutzt du die sogenannte Nudelmethode. Also du gibst einfach unendlich viel Wasser rein, so, dass der Reis auf jeden Fall komplett bedeckt ist. Und dann beginnt so ein Prozess von Abschmecken, hat es die richtige Konsistenz oder nicht. Und irgendwann hat es dann die richtige Konsistenz und dann kippst du das Wasser ab. Das musst du also genau auf die Minute timen, dann musst du es wieder zurück in den Topf geben und dann geht der Prozess des Dämpfens los und so weiter und so fort. Ja, also von daher ist es eine relativ komplizierte Angelegenheit. Wenn man den Reis perfekt machen will, ist das der beste Weg.
Ja, auch nochmal zurück zu diesen High-End 400 Euro Reiskochergeräten. Wer sind dann die Zielgruppe? Sind das dann die Großstädter, Foodies mit hohem Einkommen, die ihre Clique beeindrucken wollen mit dem Gerät?
Vielleicht, ja. Das kann sein. Also es gibt wahrscheinlich nicht den einen Prototypen. Aus meinem persönlichen Umfeld heraus hat mich letztens jemand angesprochen: Hey, lohnt sich eigentlich dieser Zoyarushi 400 Euro Reiskocher, den man bei euch kriegt? Und ich konnte mir vorstellen, woher diese Frage von dieser Person kommt, weil diese Person ist eine sehr urbane Person. Sie ist sehr, sag mal, trendbewusst und auch vor allem interessiert an kultigen Produkten. Mhm. So, und wer diese Marke kennt, weiß, dass es einen gewissen Kultgrad hat, so, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er mich gefragt hat. Ja. So, und das heißt, da steckt keine echte technische Motivation hinter, sondern mehr so dieses: Ich habe Bock, dass alle meine Produkte, die ich bei mir zu Hause habe, immer das Beste, also oder das Kultigste sind. Mhm. So.
Ja. Spannender Ausflug in die Welt der Reiskocher. Ja. Mal zurück zu dem Produkt selber, zum Sourcing von Reis, würde mich interessieren. Da sind inzwischen weitaus über 20 verschiedene Reissorten, die ihr in der ganzen Welt sourst.
Genau.
Wo sind so typischerweise die typischen Reissourcing-Regionen? Das hast du schon gerade angedeutet, selbst in Italien könnte man Reis sourcen. Aber
wir sourcen auch viel Reis aus Italien. Mhm. Also Italien ist ein Hauptanbaugebiet für uns. Vietnam, Japan, Indien, Pakistan. Also ganz unterschiedliche Regionen. Es war sogar mal USA dabei. Wir sourcen inzwischen nichts mehr aus den USA, also keine Reisprodukte mehr aus den USA, aber in Carolina, also um Carolina herum, wird viel Reis angebaut. In Kalifornien wird viel Reis angebaut. Also aus ganz unterschiedlichen Regionen dieser Welt beziehen wir Reis, ja. Hauptsächlich Italien, Vietnam, Indien.
Und das Verhältnis, was ihr habt, ist das direkt mit den Reisbauern? Ist es über große Zwischenhändler, Großhandel? Wie sieht da diese Lieferkette aus?
Unterschiedlich, je nach Reissorte. Die ganz großen, wichtigen Reissorten, wie zum Beispiel Basmati und Jasmin oder Sushi-Reis, die holen wir direkt von den Bauern. Oder auch Risotto-Reis, also die ganzen Sachen aus Italien.
Aber wenn du sagst Bauern, sind das Kleinbauern, so ähnlich wie es beim Kaffee manchmal der Fall ist? Oder sind das große Agrarkonzerne oder richtig große
Ich würde sagen Plantagen? Mittelständler. Also wenn du zum Beispiel nach Italien schaust, dort ist es so, da kennen wir eine Reisbauerfamilie. Schon seit Jahren arbeiten wir mit denen zusammen. Wir waren auch schon oft da. Das ist zwar eine Familie, aber die haben schon so 30, 40 Mitarbeiter. Die sind auch agrartechnisch perfekt aufgestellt mit den ganzen Zubehör, also den ganzen technischen Produkten, die dazugehören, und auch voll automatisiert, voll digitalisiert und so. Aber es sind keine Konzerne. Mhm. Es sind Menschen, die man ansprechen kann, mit denen man sozusagen auch direkt über Preise sprechen kann und über Qualitäten sprechen kann. So, das ist so die Range an Leuten, mit denen wir oder an Firmen, mit denen wir arbeiten. Aber es gibt auch ein paar größere Firmen, mit denen wir arbeiten. Und es gibt auch Zwischenhändler, mit denen wir arbeiten. Weil einige Reissorten, vor allem die richtig nischigen Sachen, da lohnt es sich einfach nicht, einen ganzen Container voll zu machen oder direkt an die Sourcing-Quelle zu gehen, weil die Mengen einfach nicht ausreichen. Und deswegen arbeiten wir da zum Beispiel mit Zwischenhändlern zusammen, die uns gute Qualitäten in der Lage sind zu liefern.
Okay, also die Range ist so für die großen Sorten,
möglichst die
Containerware direkt,
genau,
bis hin zum Nischenprodukt, das direkt hier aus dem Lager von dem Großhändler in Deutschland
bedient. Genau.
Ja.
Und das wechselt auch, ne? Also es gibt auch manchmal so Situationen, dass irgendwas so mega im Trend ist und dann lohnt es sich sozusagen so weit wie möglich nach hinten in der Supply Chain zu gehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Quinoa, ne? Das ist ja ein reisähnliches Produkt, hat nichts mit Reis zu tun, aber wird wie Reis
auch sehr verwendet. Im Trend oder zumindest lange Zeit gewesen.
Genau, richtig. Ja. Also ein super krasses Nischenprodukt, was wir auch sehr früh schon im Sortiment hatten. Und auf einmal ist das explodiert. Ja, und wir kamen gar nicht mehr hinterher. So. Und da hat es sich zum Beispiel dann sofort gelohnt, mit südamerikanischen Bauern darüber zu sprechen, ob wir direkte Ware beziehen können. Und dann hat sich das wieder eingependelt und es hat sich wieder mehr für uns gelohnt, über Zwischenhändler zu beziehen und so weiter. Also es wechselt auch, je nachdem, welches Produkt gerade so ein bisschen wie im Trend ist.
Ja, jetzt hast du es ja schon mehrfach betont, einen besonders hohen Qualitätsanspruch. Bezieht sich das auch auf die Art und Weise, dass Dinge fair gesourced werden beispielsweise, wenn du jetzt mal in deine ganze Lieferkette schaust? So. Und du hast eben über Sourcing-Regionen wie Vietnam, Indien, Pakistan und so weiter gesprochen. Und wenn ich mir Reisfelder vorstelle in diesen Ländern, wisst ihr ganz genau, wie dort Reis angebaut wird, wie die Arbeitsverhältnisse dort sind, was für Schädlingsbekämpfungsmittel da im Einsatz sein können, was das für Auswirkungen auf die Natur hat und so weiter und so fort. Ist das für euch ein Thema und wie eng seid ihr an solchen Themen dran?
Ja, es ist ein super wichtiges Thema für uns. Und wir sind da auch durch ganz unterschiedliche Phasen gegangen in der Historie. Also angefangen bei wir gucken einfach mal, wer so die größten Anbieter sind und rufen die an und hoffen einfach auf das Beste, dass wir eine gute Qualität kriegen, bis hin zu, ey, lass uns mal hinreisen und gucken, wie das da vor Ort ausschaut. Also da sind wir auch durch unterschiedliche Stufen gegangen und super wichtiges Thema für uns. Unsere Qualitätsteams bzw. Einkaufsteams, die sind regelmäßig vor Ort, nicht nur bei den Foodprodukten, sondern auch bei den Non-Food-Produkten, auch ein wichtiges Thema. Wie werden zum Beispiel, unter welchen Umständen werden unsere Reiskocher gebaut? Wie sehen diese Fabrikhallen aus und so weiter? Oder in der Anbahnung von neuen Lieferanten, ja, dass man dann sozusagen mal vor Ort ist. So, da haben wir auch schon richtig krasse Sachen erlebt, ja, dass dann irgendwie jemand für einen Reiskocher oder für ein technisches Produkt einen krassen Messeauftritt hingelegt hat. Und wir dachten, oh, geile Firma und so. Und dann fliegst du da vor Ort und dann denkst du dir, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet?
Ja.
Und direkt wieder umgedreht und gegangen. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sehr eng dabei sein muss und nah dran sein
und
muss.
Und es reicht ja auch nur ein Skandal, sag ich mal. Ne? Da irgendwie aus der Presse irgendwie irgendwas schwappt nach oben oder so. Irgend so ein Skandal, wo irgendeine Fabrik abbrennt, wo eure Reiskocher in, keine Ahnung, in China
gebaut werden und so. Genau, also super wichtiges Thema und etwas, was man so gut wie möglich, aber natürlich auch so in dem Ausmaß, wie einem überhaupt ermöglicht wird, natürlich irgendwie recherchieren muss. Ein weiteres Beispiel, was dazu passt, ist, dass wir dadurch, dass unser Qualitätsteam unser Einkaufsteam natürlich nicht ständig irgendwo vor Ort in der Welt sein kann, haben wir zum Beispiel in verschiedenen Regionen dieser Welt Dienstleister eingestellt, die nichts anderes machen außer Qualitätschecks. Also die fahren dann sozusagen zur Fabrik, das wird auch angekündigt, das wird auch terminiert und so weiter. Und dann werden da Prozesse gecheckt, aber vor allem auch die Produkte gecheckt. Ne? Das heißt, bevor sie überhaupt auf die Schiffe geladen werden, werden die schon vor Ort gecheckt und unter Umständen sogar aussortiert. So nach dem Motto, hey, das brauchst du erst gar nicht aufs Schiff packen, so. Das funktioniert für uns nicht. So. Das heißt, wir haben uns da wirklich krass entwickelt. Mussten wir natürlich auch bei den Produkten, die wir anbieten.
Gibt es in dem Bereich so unabhängige Auditoren,
die okay. Das ist das, wovon ich spreche.
Ja. Weil das klang so, als wenn du einen Dienstleister beauftragst, der dann irgendwie in eurem Auftrag da schaut, das ist nochmal was anderes als ein unabhängiges Institut beispielsweise mit einem Gütesiegel oder sowas.
Okay, das meinst du. Mhm. Klar, das gibt es natürlich auch. Mhm. Es geht ja sogar so weit, dass du hast das Wort fair in den Mund genommen. Es gibt ja auch Fair Trade. Mhm. Fair Trade ist am Ende des Tages so ein Gütesiegel, was du nur kriegst, wenn du dann auch bei bestimmten Lieferanten, die wiederum Fair Trade zertifiziert sind, kaufst. Ne? Die haben dann sozusagen ihr eigenes Ökosystem aufgebaut von den Dingen, die sie als fair betrachten. So, ne? Dafür, also kriegst du dieses Siegel und kannst sozusagen darauf vertrauen, dass das möglichst alles fair ist, aber hundertprozentig wissen tust du es natürlich trotzdem nur, wenn du selber hingehst und dir das anschaust. Mhm. So, ne? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Weg gegangen sind. Dass wir gesagt haben, also ganz konkret war das zum Beispiel bei Reis, haben wir uns eine Zeit lang, das ist schon länger her, damit beschäftigt, ob es cool ist, Fairtrade-Reis zu besorgen, und alle Qualitäten, die uns da angeboten wurden, waren einfach nicht gut. Es war einfach kein guter Reis, so. Mhm. Zumindest was damals so der Fall war. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen es selber sourcen von Quellen, die hochqualitativen Reis uns bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass die dann vor Ort vernünftig arbeiten. Mhm. So. Und vor allem in Ländern wie Vietnam und Indien oder Pakistan, Italien sowieso, jeder vorstellen, aber auch in diesen Ländern ist natürlich Reis als Hauptexportmittel hochtechnologisiert. Ne? So, und das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl.
Ja. Ganze Problematik mit Zoll und Zollabkommen und sowas spielt eine Rolle bei euch? Ist davon betroffen oder ist nicht so ein großes Thema für euch?
Ist jetzt erstmal
Handelskriege, Zölle und solche Dinge?
Klar, das ist also alles, was in Richtung Import und also Export machen wir ja nicht, also aber alles, was das Thema Import betrifft, ist natürlich ein Thema für uns. Also im Jahr 2021 sind die Frachtkosten einfach oft um ein Zehnfaches explodiert.
Ja, wissen wir noch alle. Ja.
Natürlich hatte das eine sofortige Auswirkung auf unser Geschäft, weil wir wollen ja nicht den Preis 1:1 oder können auch gar nicht den Preis 1:1 an den Kunden weitergeben. Das heißt, das sind dann so Phasen, die man aussitzen muss oder wo man dann irgendwie Puffer für braucht und so. Das ist ein Thema bei uns auf jeden Fall.
Mhm. Nochmal zurück zum Geschäftsmodell. Wir haben ja erwähnt, ihr seid groß geworden im E-Commerce, D2C, das war so Kerngeschäft, da fing es an. Und ihr seid aber peu à peu dann auch in den Handel richtig reingegangen.
Ja, so richtig nicht.
Okay. Also sind wir schon beim Punkt.
Genau,
okay.
Also wir machen so irgendwas zwischen 5% und 10% unseres Umsatzes machen wir über den Handel.
Okay, also, weniger als ich dachte.
Mhm. Genau, Rewe, Edeka, Alnatura, Denre, also ganz.
Wenn es so wenig ist, warum war es dann überhaupt wichtig, das zu machen? Wir können auch sagen, okay, lass uns einfach clean bleiben und wir machen alles nur D2C, die 5% bis 10% können wir uns auch klemmen.
Also unser Bestreben ist es schon, in den Handel zu gehen. Aber wir machen das, weil wir das als Erfüllung unserer Vision als unerlässlich empfinden.
Okay. Mhm.
Und ich wiederhole nochmal, unsere Vision ist es, dass wir es schaffen, den Reis in den Mittelpunkt der Küche zu rücken, dass alle Menschen sozusagen den Reis nicht mehr als Beilage, sondern als Hauptlebensmittel empfinden. Und da muss man einfach.
Und die ordinäre Kartoffel verdrängen in Deutschland.
Das will ich gar nicht so sagen. Also, nein. Die Kartoffel ist auch ein tolles Produkt und die Nudel ist ein tolles Produkt, aber wir wollen, dass es ja gleichwohl sozusagen im gleichen Atemzug genannt wird, so. Und das schafft man nur, wenn man auch im stationären Handel vertreten ist. So, weil die meisten Menschen werden auch weiterhin im stationären Handel ihre Lebensmittel beziehen, so. Das ist uns bewusst.
Also hat es ein bisschen mehr Symbolcharakter für euch?
Als Nö, also es hat natürlich auch Umsatz und also finanziellen Charakter für uns. Es ist auch wichtig,
wie aber gesagt, weniger Marge, ne?
Weniger Marge als im eigenen Online-Shop, ist klar. Aber da ist es auch im Online-Bereich so. Da gibt es ja auch zum Beispiel Player wie Amazon oder andere Marktplätze. Mhm. Da machen wir ja auch weniger Marge als auf dem eigenen Online-Shop so. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Handel ist einfach wichtig für uns, um als Gesamtmarke in Deutschland auch wahrgenommen zu werden. Trotzdem, das ist so ein bisschen das gleiche Thema wie das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Thema Investoren. Ne? Trotzdem haben wir auch einen gewissen Respekt vor dem Handel, weil wir wissen, wie kompliziert das Geschäft ist. Genau, das ist nicht ganz einfach. Alleine die Prozesse, die du hier intern aufbauen müsstest, du brauchst ein Vertriebsteam, alle brauchen Autos, die müssen die Strecken fahren, die müssen dann irgendwie reporten, also es ist ein ganz anderes Game. So.
Jährlicher Einkauf mit Forecasting und diesen.
Exakt, du gehst in diese jährlichen Gespräche mit denen, die hart verhandelt werden und so. Das ist zumindest mal nicht das Steckenpferd von Torben und mir, die beide ein bisschen nerdig unterwegs sind, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir können uns das für die Zukunft gut vorstellen, dass wir gehen jetzt gerade Baby Steps. Wir sagen, hey, da ist ein Handel, der passt gut zu uns, der macht das unkompliziert für uns, der will gerne mit uns zusammenarbeiten, wir wollen mit denen zusammenarbeiten, let's go. Aber wir würden jetzt unter aktuellen Umständen nicht in der Lage sein, mal eben so eine Zentrallistung mit millionenfacher Menge mit einem der großen Supermarkthersteller aufzusetzen. Das würden wir unter aktuellen Umständen nicht machen. Wir wollen es aber gerne machen.
Wo wird in Zukunft das Wachstum herkommen? Ist es in erster Linie neue Produkte beispielsweise? Ist es in erster Linie noch mehr Handel? Ist es noch mehr Plattform? Ist es noch mehr D2C? Ist es neue Märkte oder all of the above?
Genau, all of the above. Okay. Also es ist eine Mischung.
Aber mit welcher Gewichtung vielleicht? Dann ist das die richtige
also
Frage.
Also unsere aktuelle strategische Zielsetzung ist die, dass wir den meisten Wachstum tatsächlich über die Entwicklung neuer Produkte erreichen, dass die bestehenden Produkte sich noch weiter im Online-Segment, also im E-Commerce-Bereich, noch weiter verbreiten.
Gib mal ein Beispiel von neuen Produkten.
Wir werden dieses Jahr alleine bis zu 50 neue Produkte einführen.
Food-Produkte?
Ja, ja. Das ist super nischig. Also ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben jetzt gerade gestern habe ich Designs abgenommen von einem neuen Quick Curry. Ja, das ist so eine, das ist, wie der Name sagt, ja, das ist ein schnelles Curry, kommt im Glas, das ist Bio, das ist super lecker, das packst du in die Mikrowelle oder in die Pfanne oder in einen Kochtopf, machst es fertig und dann den Reis drüber und fertig. So, ne? Das ist zum Beispiel einer.
Ich habe noch nie beim Podcastgespräch so viel Hunger bekommen wie heute.
Ja, absolut, genau. Das ist zum Beispiel ein Produkt, ja. Oder das ist zwar jetzt kein gutes Beispiel, aber es zeigt vielleicht nochmal, wie tief wir im Detail drin sind. Wir sprechen gerade zum Beispiel über gekeimten Reis, ja, also so, es ist Reis, der sozusagen gekeimt wird und dadurch durch den menschlichen Organismus so der Food-Trend, der da existiert, besser aufgenommen und verarbeitet werden kann. Oder Blumenkohlreis. Kennst du Blumenkohlreis? Blumenkohlreis ist nichts anderes als carbfreier Reis, also kohlenhydratfreier Reis. Das ist quasi geschnittener Blumenkohl, also Blumenkohl, der in Reisform geschnitten ist.
Um Gottes Willen. Ja,
okay. Und dann, also du isst quasi Blumenkohl, aber es schmeckt oder fühlt sich an wie Reis. Ja. Ja.
Reisersatz, jetzt geht es schon um Reisersatz.
So. Und also das sind so, also damit will ich nur sagen, so tief sind wir quasi in der Materie drin und dadurch ist auch die Anzahl der Produkte, die wir jährlich neu einführen können, riesig.
Das macht auch Spaß, glaube ich, ne? Oder?
Das macht auch Spaß, absolut, genau.
Okay, also neue Produkte ist eins, was so.
Und dann, dass sich sozusagen unsere Marke über den E-Commerce-Bereich oder über den Online-Bereich noch weiter verbreitet. Dafür nutzen wir die gesamte Online-Marketing-Klaviatur, also von Social Media über, keine Ahnung, Ads-Produkte bis hin zu Influencer-Marketing und was es nicht alles gibt. Also es geht darum, dass wir unsere Marke, so wie sie jetzt ist.
Ja, es ist spannend, wie die junge Generation beispielsweise über TikTok und
klar,
so.
Klar, ganz
plötzlich
anders.
Mit Rezeptideen um die Ecke kommen.
Genau, ja, ganz anders. Und da versuchen wir ständig am Puls der Zeit zu sein und unsere Marke, unseren Online-Shop immer weiter irgendwie bekannt zu machen. Und das sind so wahrscheinlich die beiden Haupttreiber, wie wir es schaffen,
und mehr Handel,
größer zu werden.
Mehr Handel.
Okay. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Also wer hier heute zuhört, kann gerne das Gespräch mit euch aufnehmen.
Total. Wir haben auch ein richtig fittes Retail-Team, die Anfragen alle annimmt, aufnimmt und vernünftig verarbeitet. Und jetzt kommt das große Aber. Wir glauben, dass wir für den Handel noch nicht die perfekten Produkte haben. Die müssen wir noch schaffen. Wir wissen aber auch schon, was wir machen wollen. Wir müssen auch gucken, wie wir das ganze relativ komplizierte Vertriebsnetz, was dahinter steckt, auf unsere Art und Weise bedienen können. So.
Also wir müssen nochmal einen Ticken erwachsener werden, nochmal weiterentwickeln.
Das ist eine gute Formulierung.
Ja. Auslandsexpansion, spielt eine Rolle für euch?
Ist momentan kein großes Thema bei uns. Wir sind sehr.
Auch so Cross-Border-E-Commerce, gar nicht bei euch?
Doch.
Ein bisschen.
Wichtiges Thema, also wichtig, schon ein präsentes Thema, aber strategisch
jetzt
nicht.
Aber der Shop ist nur deutsch.
Der Shop ist nur in Deutschland, dann gibt es einen Shop in Österreich und es gibt einen Shop in der Schweiz. Das heißt, wir sind im Dach sozusagen auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Wir denken aber natürlich jetzt spätestens seit der ganzen KI-Geschichte darüber nach, relativ zügig auch unseren Shop und alles, was dazugehört, auch auf anderssprachige Länder übersetzen und übertragen zu können. Ja, also da fällt mir natürlich als allererstes UK ein. Ja, UK ist natürlich das Land mit einem der größten Reiskonsum in Europa. Die
Zusammensetzung der
Bevölkerung. Exakt. Ist einfach tief in der Kultur dort verankert, das Thema Reis. Alle skandinavischen Länder, super interessant für uns, weil dort die Hochwertigkeit von Lebensmitteln sehr gepriesen wird. Die ganzen Benelux-Länder, super spannend für uns, weil dort auch das Thema Lebensmittel eine wichtige und hohe Rolle spielt. Spanien, Frankreich und Co. bedienen wir auch schon über Amazon. finden wir auch spannend, natürlich, selbstverständlich. Aber dort ist fairerweise das Thema Reis auch teilweise sogar über inländische Marken gut abgedeckt. Mhm. Ne? Muss man auch immer gucken, ob das... Ja. Ob das ja. irgendwie.
Aber wenn du über so eine Vision sprichst, auch immer so Cross-Border-E-Commerce und diese verschiedenen Länder zu bedienen, mhm. würde das trotzdem noch alles aus dem Lager hier in Bremen heraus funktionieren?
Das muss man dann im Detail schauen. Also mhm. alleine, wenn man sich die Schweiz anguckt, da gibt es ja unterschiedlichste Modelle, wie man das irgendwie steueroptimal tricky, ne? irgendwie ja. hinkriegt und so. Man muss sich das im Detail anschauen. Also Skandinavien, habe ich mir immer sagen lassen, es ist nicht unclever, dort ein Lager zu haben, weil die Wege einfach so unfassbar weit sind teilweise. Wohingegen Benelux, da ist alles sehr danced und sehr nah beieinander, sodass man auch relativ gut von Deutschland aus agieren kann. Mhm. Muss man dann mental schauen.
Aber hier habt ihr noch Raum zum Wachstum im Lager selber. Ist da noch genug Headroom sozusagen? Ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, deswegen frage ich.
Ja, nee, so wie wir aktuell aufgestellt sind, nicht. Aber darüber denke ich überhaupt nicht nach. Also wenn wir wachsen und mehr Platz brauchen, kriegen wir das schon irgendwie hin.
Ein Thema, was wir nicht wirklich in Tiefe besprechen konnten oder gar nicht richtig behandeln konnten heute, ist die Tatsache, dass ihr das gesamte Fulfillment ja selber macht.
Genau.
Und warum so? Weil es gibt auch andere Wege, aber das machen wir vielleicht zum...
ja, gerne, zum, Folgegespräch.
Beim nächsten Folgegespräch, wenn es um den nächsten Wachstumsschritt sozusagen, sozusagen geht. Ich schaue auf die Uhr und ich merke mein Magen knurrt. Ich weiß nicht, ob man es im Gespräch gehört hat, aber...
Nee, hat man nicht.
Super, super spannendes Gespräch. Also faszinierende Story, so viel, was da hinter den Kulissen passiert. Super, super stolz, dass es so ein Unternehmen hier in Deutschland gibt. Bootstrap finde ich super geil, dass es hier aus Bremen kommt, dass ihr so aus Bremen kommt und in Bremen verwurzelt seid und irgendwie auch die richtigen Unterstützer in Bremen gefunden habt, ob es Banken sind oder die Wirtschaftsförderung. Das ist auch eine spannende Sache. Also
total.
Coole, runde Sache.
Ja, so, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ich wünsche euch viel, viel Erfolg in den nächsten Jahren. Auf den nächsten nächste Wachstumswelle freuen wir uns alle.
Dankeschön. Wir uns auch.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Sohrab Muhammad von Reishunger. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.